Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wehe. Wehe, die Friseurläden werden nicht bald wieder geöffnet. Diesen innerlichen Stoßseufzer geben wahrscheinlich derzeit Millionen von Menschen von sich, die dann, wenn der Salon endlich wieder geöffnet hat, auch erst noch einen Termin bekommen müssen. Und nicht nur die Kunden, auch die Friseure selbst hoffen vor den Bund-Länder-Gesprächen morgen über Corona-Schutzmaßnahmen. Und sie verweisen auf ausgetüftete Hygienekonzepte zum Schutz der Kunden. Was auch der Einzelhandel tut, die Veranstalterbranche oder der Hotelbetrieb. Immer wieder wird auf diese Konzepte hingewiesen, aber was genau ist da ausgetüftelt worden? Was wird in der Praxis wie umgesetzt? Dieser Frage sind wir mal nachgegangen. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf das Thema Schwarzarbeit eingehen und auf Pläne zur Änderung der Ökostromfinanzierung schauen. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zunächst aber beschäftigen wir uns mit der deutschen Exportwirtschaft. Wichtig für unseren Wohlstand, für einen Großteil unseres Wohlstandes jedenfalls. Heute hat das Statistische Bundesamt Zahlen zur Jahresbilanz des Außenhandels vorgelegt. Und wie die Bilanz ausfiel und wie diese Zahlen einzuordnen sind, mehr dazu jetzt von Mischa Erhardt.
Es ist der stärkste Einbruch der deutschen Exporte seit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise vor gut einem Jahrzehnt. Und dennoch, die von vielen erhoffte V-förmige Erholung der Wirtschaft, also ein zwar scharfer Einbruch aufgrund der Pandemie, dann aber auch eine vergleichsweise rasche Erholung, hat Schlimmeres verhindert in der deutschen Außenhandelsbilanz.
Die Nachricht von diesen Exportzahlen ist, dass wir wirklich in der zweiten Jahreshälfte einen richtig ordentlichen Aufschwung gesehen haben. Und das ist das Allerwichtigste. Dass das im Jahresvergleich natürlich noch nicht so doll ist, das war zu erwarten. Aber letztendlich haben uns die Exporte wirklich geholfen, dass wir diese Rezession im vierten Quartal verhindert haben.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski. Der scharfe Rückgang von Exporten und Importen ist dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 geschuldet, als die Nachfrage aus anderen Ländern einbrach und Lieferketten rissen, sodass Unternehmen nur eingeschränkt produzieren konnten. Besonders drastisch fiel der Rückgang des Außenhandels mit Großbritannien aus. Die deutschen Ausfuhren sind im vergangenen Jahr um über 15% eingebrochen. Jörg Zäuner, der Chefvolkswirt von Union Investment, führt das auch auf den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union zurück und das zähe Ringen um ein Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich.
Die Unsicherheit das ganze letzte Jahr war ja hoch und dann kamen noch die Sonderumstände im Dezember dazu, als wir den kompletten Lockdown, Abriegelung des Kanals hatten rund um die Infektionszahlen in Großbritannien. Das wird sich 2021 auch nicht so wiederholen, aber auf niedrigerem Niveau stattfinden mit Großbritannien, als wir das in der Vergangenheit gewohnt waren.
Einen schlimmeren Absturz der Exporte wie auch der Importe verhindert hat unter anderem China. Das Land ist zum ersten Mal vor Frankreich auf den zweiten Platz der wichtigsten Abnehmer von Waren made in Germany aufgestiegen. Carsten Jeski.
Ohne China, ohne die Nachfrage aus Asien, würde die deutsche Exportwirtschaft nicht so gut dastehen, wie sie aktuell das tut.
Umgekehrt kamen auch die meisten Importe nach Deutschland aus der Volksrepublik. Wichtigster Handelspartner nach wie vor sind aber die USA. China und die Vereinigten Staaten dürften auch bei der Erholung des Außenhandels eine entscheidende Rolle spielen. Zum einen dürfte die chinesische Wirtschaft als Konjunkturlokomotive der Welt weiter stark wachsen. Zum anderen ist die Regierung in Washington gerade dabei, ein massives Konjunkturpaket aufzulegen. Beides dürfte den exportierenden Unternehmen hierzulande zugutekommen. Deswegen gehen Volkswirte davon aus, dass spätestens in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Erholung der Wirtschaft und des Außenhandels einsetzen sollte.
Die zweite Jahreshälfte wird dann deutlich besser. Im Moment sieht es ja so aus, dass die Impfungen einigermaßen ins dritte Quartal so abgeschlossen werden können, wie das geplant war,
sagt Jörg Zäuner. Allerdings könnte beispielsweise die Knappheit an Halbleitern die Exporte der deutschen Autobauer bremsen. Und natürlich könnte auch der Pandemieverlauf den optimistischen Prognosen einen Strich durch die Rechnung machen.
Mischa Erhardt zur Lage der deutschen Exportwirtschaft 2020. Nach dem Blick zurück schauen wir jetzt nach vorne. Im Vorfeld der Bund-Länder-Gespräche über Corona-Schutzmaßnahmen haben viele Verbände und Branchen sich zu Wort gemeldet und verweisen auf umfangreiche Schutzkonzepte, ob fürs Möbelhaus, die Kneipe oder den Konzertsaal. Man gewinnt schon den Eindruck, dass alle sich bemühen, zumindest auf dem Papier. Was aber genau steht eigentlich auf dem Papier? Wie sehen Hygienepläne konkret aus? Brigitte Scholtes hat sich das mal anhand einiger Beispiele erklären lassen und angeschaut.
Die kleine Kneipe unsere Straße.
Es liegt zwar noch nicht so lange zurück wie dieser Schlager von Peter Alexander aus den 70er Jahren, dass man eine Kneipe oder ein Restaurant besuchen konnte. Doch die Gastronomen waren die ersten, die wegen der zweiten Corona-Welle Anfang November ihre Betriebe wieder schließen mussten. Und das, obwohl selbst das Robert-Koch-Institut eine auffällige Infektionsentwicklung dort nicht feststellen konnte. Die Betriebe seien noch zu weiteren Schritten in der Lage, versichert Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbands DEHOGA.
Wir sind im Moment auch im engen Austausch mit vielen Veranstaltern zur Entwicklung einer digitalen Plattform. Die digitale Gästeerfassung und im Idealfall auch mit Herstellung von Schnittstellen zu den Gesundheitsämtern, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, die Kontaktnachverfolgung.
Da aber ist die Branche angewiesen auf die entsprechende Ausstattung der Gesundheitsämter. Abstand halten, Hände waschen und desinfizieren, Alltagsmaske, das reicht eben in dieser zweiten Welle nicht mehr für eine Wiedereröffnung, solange der Inzidenzwert noch zu hoch liegt und die Gefahr einer Ansteckung durch die Virusmutanten steigt. Auch die Friseure sind sich dessen bewusst. Sie haben ihr Konzept aus dem Frühjahr nochmals nachgeschärft, wollen etwa für eine noch bessere Lüftung sorgen. Außerdem müssen die Salons nun pro Person 10 Quadratmeter Fläche freihalten, erklärt der Präsident des Zentralverbands des deutschen Friseurhandwerks, Harald Esser.
Der Friseur und die Kundin brauchen schon 20 Quadratmeter für sich. Das wird eine neue Herausforderung für viele Friseursalons sein. Daher wird sich also auch wieder die Kundenanzahl in den Salons ganz bestimmt verringern. Wir dürfen ja keine Warteplätze in der Weise zur Verfügung halten. Die Kunden müssen vor dem Geschäft eigentlich warten, werden nur auf Aufforderung reingeholt.
Hinzu kommen Laufzonen in den Salons, entsprechende Abstände an den Ladentheken und verschärfte Hygieneregeln für Friseurumhänge, Schere, Kamm und Bürste bis hin zur Reinigung von Türklinken und Sanitäranlagen. Der Handel hat immerhin schon Erfahrung, denn die Lebensmittelgeschäfte als auch die Drogeriemärkte sind ja geöffnet. Grundlage für eine Wiedereröffnung auch des übrigen Einzelhandels ist ein überarbeitetes Konzept des Bonner Hygienewissenschaftlers Martin Exner. So soll etwa nun für jedes Geschäft ein Hygieneverantwortlicher den Gesundheitsämtern bei der Kontaktverfolgung im Falle einer Infektion helfen.
Grundlage soll ein Hygieneplan sein pro Unternehmen, also individuell für jedes Unternehmen, sodass im Grunde genommen sichergestellt ist, dass auch entsprechende Expertise einfließen kann,
sagt der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Stefan Gent. Die Terminvergabe bei längeren Beratungen im Fachhandel wäre eine weitere Möglichkeit oder Apps, mit denen man die Anzahl der Kunden im Laden feststellen könne. Die stark betroffenen Branchen wollen mit diesen nachgeschärften Konzepten vor allem eines, eine Perspektive, wann ihre Betriebe wieder öffnen dürfen. Stefan Gent vom HDE.
Wenn wir vor Ostern, also sprich Anfang März, öffnen könnten, wäre das für viele, gerade was das Ostergeschäft anbetrifft, ein absoluter Lichtblick. Denn die Unternehmen brauchen natürlich Liquidität und können auf Dauer auch nicht mit Überbrückungshilfen überleben.
Stefan Gent im Beitrag von Brigitte Scholtes über Corona-Hygienemaßnahmen zum Schutz von Kunden. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte heute mit, dass an einer Änderung der EEG-Finanzierung gearbeitet wird, also der Förderung der erneuerbaren Energien, und sprach dabei von einem Systemwechsel bei der Finanzierung des Ökostroms. Was da an Änderungen geplant ist, Theo Geers hat sich erkundigt.
Union und SPD nähern sich bei der Reform der Ökostromförderung an, zumindest in den großen Linien. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die EEG-Umlage, mit der bislang die Stromkunden die Förderung des Ökostroms bezahlen, mittelfristig vollständig abschaffen. Derzeit arbeitet er an einem Finanzierungsvorschlag, bestätigt sein Ministerium. Ging es nach Altmaier, dann würde der Ausbau der Erneuerbaren künftig aus dem Haushalt finanziert und nicht mehr über die EEG-Umlage von derzeit 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Altmaier will in einem ersten Schritt alle neuen Wind-, Photovoltaik- oder Biomasseanlagen ab 2022 bereits aus dem Haushalt finanzieren. Mittelfristig soll aber ein kompletter Systemwechsel her. Den hatte am Wochenende auch Olaf Scholz auf einem SPD-Forum als Kanzlerkandidat vehement gefordert. Ginge es nach Scholz, müsste die Mammutreform gleich nach der Wahl in Angriff genommen werden.
Bis zum Ende der Legislaturperiode muss die EEG-Umlage, darf die keine Belastung für die Wirtschaft mehr sein. Und aus meiner Sicht ist das eine Aufgabe, die schon zu den großen Projekten der kommenden Legislaturperiode gehört. Denn wir haben Einnahmen von weit über 20 Milliarden Euro aus der EEG-Umlage. Wir werden durch die CO2-Bepreisung etwa 14 Milliarden Gegengeschäft haben, um sie praktisch zu verbilligen. Aber da fehlt ja noch 10 plus x Milliarden Euro. Und das werden wir als großes Umschichtungsprojekt zustande bringen müssen.
Bei diesem Umschichtungsprojekt würde die Ökostromförderung künftig aus den Einnahmen aus dem CO2-Preis finanziert. Hinzu kämen die Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. Und dennoch bliebe eine Lücke, die von Scholz beschriebenen 10 Milliarden plus x. Dabei haben Scholz und Altmaier dasselbe Ziel. Will Deutschland bis 2050 klimaneutral werden und auf fossile Energien verzichten, läuft alles auf strombasierte Anwendungen hinaus, von Wärmepumpen zum Heizen über die E-Mobilität bis hinein in die Industrie. Das aber wird den Bedarf an erneuerbarem Strom explodieren lassen, rechnete auf dem SPD-Forum BASF-Vorstandschef Martin Brudermöller am Beispiel seines Konzerns vor.
Was wir brauchen bei der BASF in Ludwigshafen, ungefähr eine Verdrei- bis Vervierfachung des Strombedarfs. Wir haben heute 6 Terawattstunden und wir brauchen dann künftig 20 Terawattstunden. Das heißt, damit steht und fällt es. Wenn wir die Technologien haben und den Strom nicht, dann geht es halt auch nicht.
Zumal dieser Strom auch noch zu weltweit wettbewerbsfähigen Preisen geliefert werden müsse.
Wir brauchen Strom aus erneuerbaren Quellen in sehr, sehr großen Mengen zu einem Preis von maximal 5 Cent pro Kilowattstunde.
Rechnete Brudermöller vor. Heißt übersetzt, gebraucht wird mehr Strom zu deutlich niedrigeren Preisen. Das muss die Koalition im Blick haben, wenn sie wie geplant bis Ende März ihre Vorschläge zur EEG-Reform und die neuen Ausbaupfade für die Erneuerbaren festlegen will.
Die Finanzierung des Ökostroms soll sich ändern, Theo Gers berichtete. Es ist noch keine 3 Wochen her, da fand einer der letzten großen Einsätze statt, als mehr als 600 Mitarbeiter von Zoll- und Steuerfahndungen gegen die organisierte Schwarzarbeit am Bau vorgegangen sind. Schwerpunkt der Aktion war das Rhein-Main-Gebiet. Und der Einsatz zeigte, auch in Corona-Zeiten ermittelt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls, und zwar eben nicht nur von zu Hause aus durch Prüfung von Geschäftsunterlagen, sondern auch durch Kontrollen vor Ort. Heute hat sich der Bundesfinanzminister zur Arbeit des Zolls geäußert. Lothar Lenz fasst die Jahresbilanz zusammen.
Illegale Beschäftigung, Unterschreiten des Mindestlohns, Steuerhinterziehung, Sozialbetrug. Das sind die Delikte, denen die staatlichen Kontrolleure auf der Spur sind. Weil 2020 ganze Branchen schon im Lockdown waren, Friseure, Messebau, Gastronomie, sahen sich die Prüferinnen und Prüfer verstärkt dort um, wo der Betrieb trotz Corona weiterlief. Bei Kurierdiensten, Fleischverarbeitern und auf Baustellen. Und sie hatten Erfolg. Mehr als 800 Millionen Euro betrug die aufgeflogene Summe der hinterzogenen Steuern und Sozialabgaben. Der entdeckte Schaden durch Schwarzarbeit lag damit im Corona-Jahr 2020 um rund 10% höher als im Jahr davor, obwohl deutlich weniger Betriebe kontrolliert werden konnten. Die Gerichte verhängten gegen die Verantwortlichen Freiheitsstrafen von zusammengerechnet mehr als 1.800 Jahren. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, dem die Schwarzarbeitskontrolle des Zolls untersteht, lobte den Fahndungserfolg. Die staatliche Kontrolle diene all jenen Beschäftigten und Betrieben, die sich an die Regeln hielten, sagte Scholz.
Illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit sind keine Kavaliersdelikte. Schwarzarbeit greift die Grundlage unseres Sozialstaates an. Dagegen gehen wir sehr erfolgreich vor.
Olaf Scholz bestätigte, dass die Fahnder etwa in der Baubranche immer häufiger auf organisierte kriminelle Strukturen stießen. Deswegen werde die Kontrollbehörde der Zollverwaltung ihr Personal weiter aufstocken. Die Beamtinnen und Beamten kümmerten sich auch um jene Plätze, an denen Schwarzarbeit oft angebahnt werde, die Tagelöhnerbörsen am Stadtrand zum Beispiel oder Online-Portale für Handwerker.
Lothar Lenz zur Zollbilanz. Was kann getan werden, um die europäische Wirtschaft nicht nur jeweils national, sondern auch als Gemeinschaftsaufgabe zu unterstützen? Mit dieser Frage hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs beschäftigt und einen Corona-Wiederaufbaufonds beschlossen. Da geht es natürlich um viel Geld und auch um neue Wege, um die finanziellen Mittel bereitstellen zu können. Genau darüber stimmt heute das EU-Parlament ab. Peter Kapern berichtet.
Es war eine Debatte, in der durchaus große Maßstäbe bemüht wurden. Das Jahr 2020 werde eine traurige Erinnerung bleiben, sagte zum Beispiel Dragoș Pislaru, der EVP-Abgeordnete aus Rumänien, mit Blick auf die Corona-Pandemie.
2020 will remain a sad memory, but the recovery and resilience facility, it's a symbol. It's about European unity.
Aber die Aufbau- und Resilienzfazilität sei ein Symbol, das für die Einheit stehe, so Pislarro weiter. Die Fazilität ist das Kernstück des insgesamt 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaupakets, das die EU im Dezember bereits unter Dach und Fach gebracht hat. Die Fazilität ist ein Geldtopf, der 672 dieser 750 Milliarden beinhaltet. Es ist das Geld, mit dem die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaft ankurbeln und modernisieren sollen, damit Europa wirtschaftlich nach der Pandemie nicht noch weiter auseinanderdriftet.
This is Europe at its best.
Europa, wie es besser nicht sein könnte. So brachte es die portugiesische Staatssekretärin, die Vertreterin der Ratspräsidentschaft, Ana Paula Zacharias, auf den Punkt. In dem Gesetz über die Aufbau- und Resilienzfazilität ist festgelegt, welche Bedingungen Mitgliedstaaten erfüllen müssen, damit sie Geld aus dem Topf erhalten. 37% der Hilfsgelder müssen für den Klimaschutz ausgegeben werden. Und auch der Rest darf nicht in umweltschädliche Projekte fließen. 20% der Gelder müssen für die Digitalisierung ausgegeben werden, damit das Wiederaufbauprogramm auch einen Modernisierungsschub auslöst. Bis Ende April müssen die Mitgliedstaaten nun ihre nationalen Investitionsprogramme der EU-Kommission zur Genehmigung vorlegen. Bislang gibt es nur informelle Gespräche über erste Ideen in den nationalen Hauptstädten. Und die lassen, so der CSU-Abgeordnete Markus Ferber, nicht immer Gutes erahnen.
Zu oft sehen wir nämlich, dass in den Mitgliedstaaten eben nicht nur Zukunftsinvestitionen angeschoben werden, sondern auch Haushaltslöcher gestopft werden, laufende Programme finanziert werden, eben nicht in die Zukunft investiert wird.
Die Auszahlung der Gelder ist zudem an eine weitere Auflage geknüpft. Die Mitgliedstaaten müssen sich zu Strukturreformen verpflichten. Seit etlichen Jahren bereits legt die EU-Kommission den Mitgliedstaaten jährlich eine Liste von Empfehlungen für solche Reformen vor. Allein in den nationalen Hauptstädten landet diese Liste meistens unbeachtet im Reißwolf. Der neue Geldtopf soll nun der Hebel dafür sein, dass diese Reformen auch umgesetzt werden. Es gibt Anzeichen dafür, dass es die EU-Kommission damit ernst meint. Denn ausgerechnet der von Deutschland informell vorgelegte Investitionsplan wurde von Brüssel zurückgewiesen, wegen mangelnder Reformambitionen. Eine Steilvorlage für den FDP-Abgeordneten Moritz Körner.
Die Bundesregierung sieht sich immer noch als wirtschaftspolitischer Lehrmeister in Europa und muss jetzt selber nachsitzen, weil die Kommission weitere Reformen fordert. Und genau das ist richtig. Ich fordere die Kommission auf, weiter hart zu bleiben.
Für die Genehmigung und Kontrolle der nationalen Investitionspläne ist ausschließlich die EU-Kommission verantwortlich. Dem Europaparlament wurde kein Mitspracherecht eingeräumt, obwohl Ursula von der Leyen genau dies dem Parlament versprochen hatte. Markus Ferber nutzte dies für eine massive Attacke auf die Kommissionspräsidentin. Die Kommission habe den Wunsch des Europaparlaments, Mitbestimmungsrechte zu erhalten, hintertrieben, sagte er in der Debatte.
Die Zusagen der Kommissionspräsidentin für eine starke Rolle des Parlaments haben sich als leere Versprechungen in den Verhandlungen entpuppt.
Nun sieht Ferber die Kommission in der Verantwortung. Sie müsse jetzt allein dafür sorgen, dass die 672 Milliarden Euro wirklich zukunftsorientiert investiert werden.
Der Corona-Wiederaufbaufonds, Thema im EU-Parlament, Peter Kapern berichtete. Die Digitalwährung Bitcoin erzielt ein neues Rekordhoch nach dem anderen. Der Bitcoin peilt derzeit gar die Marke von 50.000 US-Dollar an. Für den jüngsten Anstieg ist dabei Tesla bzw. Tesla-Chef Elon Musk verantwortlich, der mitteilte, Bitcoin künftig als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Wird der Bitcoin damit seriös? Dieser Frage ist Nicolas Buschlüter nachgegangen.
Es scheint schon paradox. Eine virtuelle Währung, die weltweit nur von wenigen Firmen als Zahlungsmittel akzeptiert wird, geht durch die Decke. Auch am Dienstag setzt der Bitcoin seinen Höhenflug fort, peilt sogar die 50.000 Dollar Marke an. Das alles nicht zuletzt dank der freundlichen Unterstützung von Tesla-Gründer Elon Musk. Der Elektroautobauer pumpte gestern 1,5 Milliarden Dollar in den Bitcoin, will die Kryptowährung zukünftig als Zahlungsmittel akzeptieren und sorgte damit für weltweites Aufsehen. Für den Finanzmarktanalysten Timo Emden von Emden Research ist die Kryptowährung damit zu einer seriösen Geldanlage aufgestiegen.
Es ist jetzt nicht nur Tesla, sondern auch eben schon PayPal gewesen, welche hier in die Kryptobranche eingetreten sind. Aber mit Tesla ist jetzt wirklich nochmal ein namhaftes Unternehmen in die Tür der Kryptowährung eingetreten. Und das ist schon mehr als ein Ritterschlag. Vielleicht ist es wirklich ein Meilenstein, welcher gestern gelegt worden ist.
Attraktiv für viele Anleger scheint nicht zuletzt die limitierte Ausgabe der Kryptowährung zu sein. Bitcoin-Einheiten sind weltweit gedeckelt auf 21 Millionen Stück. In Zeiten der lockeren Geldpolitik der Notenbanken schütze das gegen Inflation, glaubt Fondsmanager Hendrik Leber von Akatis Investment.
Bitcoin hat eine Mengenbeschränkung und das unterscheidet es von anderen. Der Euro kann in Massen gedruckt werden, der Dollar kann in Massen gedruckt werden, während Bitcoin mengenmäßig beschränkt ist und das macht es zu einem echten Aufbewahrungsmittel.
Das sehen andere Experten jedoch anders. Sören Hettler, Devisenanalyst bei der DZ-Bank, warnt, es sei völlig unklar, ob der Schutz vor Inflation so auch in Zukunft weiter bestehen werde. Auch David Kohl, Chefvolkswirt der Julius Baer Bank, steht dem Bitcoin als Zahlungsmittel kritisch gegenüber.
Gerade diese großen Preisschwankungen, die machen ja dann eigentlich das als Zahlungsmittel etwas unattraktiv, weil sie morgen nicht wissen, was sie zahlen werden, wenn eben die Preise so stark schwanken und hier auch so stark in Bewegung gebracht werden können mit einzelnen Bemerkungen, mit einzelnen Pressemitteilungen oder Twitter-Kommentaren.
Wie zum Beispiel Elon Musk es tat, als er den Hashtag Bitcoin in sein Twitter-Profil einfügte. Auch Kryptowährungsspezialist Timo Emden sieht angesichts der unglaublichen Wertsteigerung innerhalb kurzer Zeit einige Risiken.
Man muss hier natürlich aus Sicht des Börsianers von einer Blase sprechen, absolut. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss nicht, dass diese Blase platzt.
Auf die Frage seriös oder nicht seriös finden Börsenexperten also keine einfache Antwort.
Nicolas Buschlüter über die Allianz von Bitcoin und Tesla. Kommen wir zum Blick auf die Finanzmärkte und was sich hier heute tat und tut. Dazu begrüße ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main Konrad Busen. Herr Busen, wir hatten ja eingangs über die Lage der Exportwirtschaft berichtet. Das war ja in etwa weitgehend erwartet worden. Haben die Anleger trotzdem noch darauf reagiert?
Naja, am Ausblick für die Exporte ändert sich durch diese Zahlen ja wenig. Es gibt durchaus Hoffnung auf eine weiter steigende Nachfrage bei den deutschen Exporteuren, aber es weiß eben keiner genau, wann sie wie stark anziehen wird, weil die Frage, wie die Impfungen weltweit laufen, schwer abzuschätzen ist. Und so machte sich heute beim DAX eher eine gewisse Zurückhaltung breit. Nach dem Zwischenhoch gestern und dem Rekordhoch gestern gibt der DAX heute nach 0,4%. Er fällt auf etwas auf rund 14.000 Punkte. Im Moment steht gerade genau bei 14.011 Punkten.
Zurückhaltung also beim DAX. Wie ist denn aktuell die Lage an der Wall Street? Da gab es ja gestern noch neue Rekorde.
Ja, da hat der Nasdaq-Auswahlindex heute nochmal ein weiteres Rekordhoch markiert, steigt erstmals überhaupt über 14.000 Punkte. Der Dow Jones-Index aber auf der anderen Seite verzeichnet heute ein kleines Minus, wie auch der deutsche DAX.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen? Da lohnt sich, Herr Busen, ja nicht nur der Blick auf den deutschen, sondern auch auf den italienischen Markt. Warum?
Naja, die Regierungsfindung unter Mario Draghi läuft ja in Italien. Deswegen stehen die italienischen Anleihen seit Tagen schon unter besonderer Beobachtung. Der Zinsabstand zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen, der ja das Risiko ausdrückt, ist vergleichsweise niedrig. Beziehungsweise seitdem Draghi als Ministerpräsident im Spiel ist, ist er auch geschrumpft. Also die Finanzwelt schöpft durchaus Vertrauen für Italien. Für Deutschland gibt es auch nach wie vor viel Vertrauen auf Seiten der Anleger. Die Umlaufrendite, die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, sie steigt heute etwas und zwar von minus 0,49% gestern auf minus 0,48% heute.
Gibt es nennenswerte Bewegungen beim Euro und beim Handel mit Gold?
Vielleicht zuerst ein kurzer Blick auf den Bitcoin. Wir haben ja eben den Beitrag gehört. Der war auf dem Weg zu 50.000 Dollar, ist heute erstmals über 48.000 Dollar gestiegen. Jetzt aber hat die Anleger doch ein bisschen der Mut verlassen. Jetzt gerade pendelt der Preis für den Bitcoin um die Marke von 42.200 Dollar herum. Der Euro ist gestiegen auf rund 1,21 Dollar. Der Goldpreis zieht weiter an, rund 8 Dollar pro Feinunze auf 1.843,23 Dollar.
Der Ölpreis zieht seit Tagen an. Setzt sich der Preisanstieg heute fort?
Der Preis hält sich immerhin, und zwar etwas über 60 Dollar für ein Fass Nordsee-Rohöl.
Gute Nachrichten gab es ja heute vom Automarkt in China. Beflügelt das die Autowerte?
Nein, die Beflügelung, die ist schon vorweggenommen worden. Vor allem Daimler-Aktien und Volkswagen-Aktien, die haben ja seit Anfang Januar schon deutlich zugelegt. Also da war heute nicht mehr so viel drin.
Und das Softwarehaus TeamViewer gibt sich zuversichtlich, was den weiteren Geschäftsverlauf betrifft. Teilen die Anleger diese Zuversicht?
Grundsätzlich schon, aber die Rahmendaten zum heutigen Quartalsbericht, die sind schon vor ein paar Tagen veröffentlicht worden und deswegen treibt das heute die Aktie nicht mehr.
Konrad Busen fasste uns das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Mein Kollege Jörg Biesler begrüßt Sie gleich zur Sendung Kultur heute mit einem Gespräch über den Historikerstreit in Polen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.